ich habe ja immer eine Frage, die ich all meinen Podcast-Gästinnen stelle, ist, welchen Tipp würdest du denn deinem früheren Beziehungs-Ich geben?
Du bist okay, so wie du bist, deine Bedürfnisse sind valide und wenn das Gegenüber da partout nicht mit klarkommt, dann ist er oder sie es vielleicht einfach nicht und das ist okay.
Willkommen bei Apropos Beziehung, dem Podcast über das schönste Gefühl der Welt und die bunten Facetten von Beziehungen. Mit Paarexpertin Anna Hohlfeld.
Hallo Nadine Primo, voll schön, dass du heute mein Podcast Apropos Beziehung bist. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu begrüßen und mit dir über das super wichtige Thema Konsens in Beziehung zu sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Anna, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
Wir haben uns kennengelernt, als wir dich angesprochen haben, ob du auf dem Panel Mentale Gesundheit von CSD Berlin sprichst. Das war 2022, das habe ich moderiert und das fand ich total schön, mit dir da auch in Kontakt zu kommen, weil ich so das Gefühl hatte, dass uns beide ja auch dieses Thema Bisexualität verbindet und überhaupt so Berlin und irgendwie mentale Gesundheit und so, so viele wichtige Themen, wo ich das Gefühl hatte, wir haben da so einen ganz guten Draht zueinander und es hat mich total gefreut und freue mich da umso mehr, heute noch mal ein bisschen tiefer mit dir über dein neues Buch zu sprechen und mit dem Thema Konsens und da von dir zu erfahren, was ist da eigentlich deine Idee dahinter? Ich glaube, bevor ich dazu komme, will ich erstmal von dir wissen, wie lebst du denn?
Ja, also aktuell bin ich Single, beziehungsweise, naja, wenn man mich genauer fragt, sage ich eigentlich, ich bin quasi eventuell so auf dem Weg in eine Partnerschaft. Das wird sich noch herausstellen, was das letztlich genau ist. Aber ja, an für sich bin ich tatsächlich jetzt schon fast seit 5 Jahren. Single, genau.
Und lebst in Berlin, in der großen Stadt und hast so einen richtig herausfordernden Weg, eine Wohnung zu finden, wie viele andere Menschen ja auch.
Ja, es ist tatsächlich, hat sich das überschnitten. Und zwar vor 5 Jahren hatte ich mich, oder mein Ex-Freund und ich, wir haben uns vor 5 Jahren getrennt. Da habe ich noch in Köln gelebt und damals auch in einer offenen Partnerschaft. Und ja, dann bin ich nach Berlin für einen neuen Job. Und dann, ja, kam auf einmal Corona, dann war sowieso alles super wild. Mhm. Und genau, richtig, seit einem Jahr circa wohne ich jetzt in meiner eigenen Wohnung. Vorher war es zur Zwischenmiete, also eigentlich so der klassische Berlin-Weg, den gefühlt alle so einschlagen, wenn sie sich auf dem Weg in die Hauptstadt machen. Und ja, das war, wie du gerade schon angedeutet hast, auf jeden Fall etwas beschwerlich. Aber gut, jetzt sitze ich in meiner eigenen Wohnung und...
Sehr schön. Ja. Sag mir nochmal, ich habe gerade schon erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast, weil wir uns vor allem heute auch über dein Buch und deine Buchidee unterhalten. Wie bist du denn überhaupt auf diese Buchidee gekommen zum Thema Konsens? Wie ist das passiert?
Ja, also wenn ich da ein bisschen mehr ins Detail gehen will, dann muss ich ehrlich sein. Und zwar zuerst sollte es eigentlich ein Buch werden, was sich nur mit offenen Beziehungen beschäftigt. Ne? Weil ich damals in Köln auch angefangen habe, Texte zu veröffentlichen, wo es eben darum ging, wie fühle ich mich in einer offenen Beziehung? Was genau sind die Unterschiede zu einer monogamen Beziehung? Ne? Dann ganz wichtig halt auch Stichwort Eifersucht, ne? Wie damit umgehen. Also so diese typischen Fragen, die man quasi als, ja, nicht monogam lebender Mensch von außen gestellt bekommt. Ne? Die habe ich damals abgearbeitet in meinen Texten. Und ja, das war dann quasi die erste Buchidee. Das ist dann aber ja, verlagstechnisch einfach nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann dachte ich mir so, ja, okay. Ne? Aber was wäre denn etwas, wo du auch gerne drüber sprechen würdest? Beziehungsweise mir ist dann im Verlauf der Recherchen immer wieder aufgefallen, wie wichtig eigentlich Einvernehmlichkeit ist. Ne? Also nochmal auf einer ganz anderen Ebene als beispielsweise monogamen Beziehungen, allein schon deswegen, weil man eben ja eine offene Beziehung führt und dadurch auch andere Menschen ab und an mit ins Spiel kommen. Ne? Also dazu muss ich sagen, wenn ich von offener Beziehung spreche, dann meine ich so, wie mein Ex-Partner und ich das gelebt haben. Das heißt, wir waren halt romantisch exklusiv, aber der Sex, der ja, der blieb quasi allen vorbehalten. Ne? Also wir konnten uns halt auch anderweitig austoben, sage ich jetzt mal. Und ja, da ging es halt dann immer wieder darum, ja, Einvernehmen ne, zu finden. Ne? So haben wir irgendwie Rahmenbedingungen, die wir uns trotzdem irgendwie setzen oder nach denen wir leben wollen. Ne? Weil das ist zum Beispiel auch etwas, was ich so mitgekriegt habe vom Feedback von außen, dass viele Menschen irgendwie davon ausgehen, wenn man nicht monogam lebt, dass dann gefühlt alles erlaubt ist, ne? Dass es gar keine Regeln gibt und nur so pure Beziehungsanarchie. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Ne? Man hat halt andere Dinge an denen man sich dann orientiert. Und ja, so kam es dann immer mehr dazu, dass ich mir überlegt habe, ey, Einvernehmlichkeit, das ist ein so wichtiges Thema und eben nicht nur in Beziehung, ne, halt auch im Alltag, ne, wenn es um die eigenen Grenzen geht oder eben auch beim Sex, ne, so ganz klar, was ist für mich okay, was ist für mich nicht okay. Und ja, so kam es dann letztlich dazu, dass der Fokus Konsens wurde.
Und was würdest du sagen, verstehst du unter Konsens und wie grenzt du das ab zur Einvernehmlichkeit oder ist es für dich das Gleiche?
Das ist für mich das Gleiche. Also das benutze ich synonym, Konsens und Einvernehmlichkeit. Und das heißt für mich letztlich, dass die Bedürfnisse aller Parteien, die an diesem Entscheidungsprozess beteiligt sind, beachtet werden. Ne? Also das ist quasi kein Kompromiss. Also dass jemand zum Beispiel über seine Bedürfnisse hinweg sieht und sagt so, ja, okay, dann weiß ich nicht, dir zuliebe, machen wir halt eine offene Beziehung, weil ich liebe dich so sehr und deswegen mache ich das jetzt einfach mal mit. Das ist nicht einvernehmlich, das ist ein Kompromiss, unter dem eine von beiden Parteien leidet, ne? Und deswegen Einvernehmlichkeit bedeutet für mich eben, dass ja, alle ihre Bedürfnisse ausleben können beziehungsweise sich gehört fühlen.
Ich habe oft natürlich in der Paartherapie das Thema Kompromisse schließen oder auch so faule Kompromisse oder eben sich so doll verbiegen, nachgeben, durchsetzen und fand ganz spannend, es gibt so ein Thomas-Modell, heißt das, wo so aufgeschlüsselt ist, so wie so ein, eigentlich wie so ein XY-Diagramm, ja, in die eine Richtung geht es nach den Interessen der einen Person, in der andere Richtung geht es nach den Interessen der anderen Person und dann war so besonders zu sagen, nicht nur in der Mitte bei 50-50 ist ein Kompromiss, sondern eigentlich so das ganze Feld. Immer dann, wenn jemand ein Stück von seinen eigenen Interessen zurückgehen muss, ist es schon ein Kompromiss. Ja? Und dann kann ich ganz rechts oben, wenn man sich jetzt so ein Koordinatensystem wie in der Schule vorstellt, ist dann Win-Win-Konsens. Ja? Das heißt, dass alles, was mir wichtig ist und meine ganzen Bedürfnisse und alles, was ich sozusagen da an der Stelle auch in diesem Interesse so zeigt, ist befriedigt. Und der nächste Schritt ist dann, und das ist so ein bisschen auch aus der gewaltfreien Kommunikation, die Idee, wie komme ich denn dahin? Ja, und das ist ja auch was du viel betrachtest. Ja? So, wie schaffe ich das denn, so ein Einvernehmliches? Jetzt eben hast du gesagt, es ist total wichtig, dass man gehört sich fühlt. Ja? Das finde ich auch einer der wesentlichen Schritte, erstmal überhaupt mit dem, was mir wichtig ist, auch sich Gehör zu verschaffen und auch bei der anderen Person gehört zu werden. Und ein Mittel dafür, was wir in der Paartherapie benutzen, ist aktive Zuhören, wirklich ein Stück tiefer zu tauchen miteinander, um wirklich zu Bedürfnissen zu kommen. Mhm. Weil ganz oft ist ja auch sowas wie diese Worte Gefühl oder Bedürfnis wird so inflationär benutzt, ja? Und sagt, ja, ich habe das Gefühl, dass du und ich so, mal, nein, es ist kein richtiges Gefühl, sondern nur, ich habe das Gefühl, dass ich. Ja? Mhm. Und ein Gefühl halt als Hinweiser auf mein Bedürfnis, ja? Zu sagen, was brauche ich denn eigentlich gerade wirklich? Und eben nicht so sehr in so einer Strategie zu bleiben, wie so ein Bedürfnis befriedigt wird und da zu verhandeln, sondern ich glaube, dass dafür ein wichtiger Schritt auch für Konsens ist, wirklich zu dem Bedürfnis zu kommen. Mhm. Was ist da deine Erfahrung? Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich da eben so Kompromiss und Konsens? Was ist so dein Erleben?
Ja, was mir immer wieder auffällt, vor allem auch bei mir selbst, ist, dass wir uns ja manchmal der eigenen Bedürfnisse auch gar nicht wirklich bewusst sind. Ne? Also ich kann ja auch zum Beispiel glauben, dass ich gerne in einer monogamen Beziehung leben würde, weil das haben mir meine Eltern so vorgelebt und ich habe nun mal keine anderen Beziehungsvorbilder und deswegen glaube ich, das ist richtig. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel tief in mir drin eigentlich spüre, so boah, das ist überhaupt gar nicht mein Beziehungsmodell, dann gehe ich ja quasi auch schon einen Kompromiss mir gegenüber ein, ne? Also der mir vielleicht gar nicht so wirklich bewusst ist und in dem Moment kann ich ja auch eigentlich gar nicht mit der anderen Person oder den anderen Personen ja einvernehmlich übereinkommen, ne? Weil ich quasi schon von vornherein mich selbst übergehe, ne? Und deswegen, das ist auch etwas, weswegen unter anderem mentale Gesundheit nochmal so ein wichtiges Kapitel in meinem Buch ist, ne? Weil ich einfach glaube, dass sich ja viele Menschen gar nicht wirklich bewusst sind, was sie eigentlich wirklich wollen. Ne? Weil um das herauszufinden, da gehört nun mal auch ein Batzen Neugier dazu, ne? Auch Experimentierfreude, Mut, nenn es wie du willst, um das überhaupt rauszufinden. Ne? Also manchmal muss ich auch erst aus der eigenen Komfortzone sozusagen herauskommen, damit ich überhaupt wirklich weiß, ne? So war das jetzt mein freier Wille, zum Beispiel, dass ich mich dafür entschieden habe, ja, eben monogam oder nicht monogam zu leben oder wenn wir jetzt mal von den Beziehungen weggehen, auch auf sexueller Ebene. Ne? Also ich meine, es ist ja nicht umsonst der Fall, dass zum Beispiel sehr viel Frauen ihrer weiblichen Lust sich gar nicht dahingehend bewusst sind, weil sie es einfach nicht gelernt haben. Ne? Weil wenn wir jetzt mal in die Schulen gehen, in den Aufklärungs-, in den Sexualkundeunterricht, da bleibt weibliche Lust ja relativ außen vor, ne? Und dadurch, ich meine, da kann ich jetzt nur von mir selbst sprechen. Ich bin auch Generation YouPorn, ne? So, okay, cool. Meine ersten Erfahrungen mit Porno, das war halt irgendwie in einem viel zu jungen Alter halt auf YouPorn. Mhm. Und was man da so im Durchschnitt gezeigt bekommt, das muss ich dir nicht erklären, das weißt du selber, aber das ist auf jeden Fall nicht besonders vielfältige Lust oder besonders frauenfreundlich, ne? Weswegen ich zum Beispiel auch lange Zeit dachte, so, ja, es ist okay, wenn ich beispielsweise beim Sex ungefragt einen Klaps auf den Hintern kriege oder so, weil das machen die in den Filmen ja auch, ne? Und deswegen, da musste ich mich dann quasi auch erstmal selber so von befreien von diesen ganzen Bildern und erstmal spüren, so, was will ich eigentlich, worauf stehe ich eigentlich? Und in dem Moment konnte ich es ja auch erst kommunizieren, also auch da wieder, ne? Solange ich gar nicht genau weiß, was eigentlich meine wahren Bedürfnisse sind, gehe ich immer zwangsläufig in zwischenmenschlicher Kommunikation oder auch Interaktion in Kompromiss ein.
Und du würdest sagen, dass immer dann, wenn ich von mir, und das war ja so meine Schilderung eben auch, ein Stück weggehe, ja, also weil etwas von mir nicht befriedigt wird, dann ist es schon ein Kompromiss.
Ja, also das so sehr radikal gesprochen, ja, also alles, wo du nicht 100% sozusagen hinterstehst, ist letztlich ein Kompromiss. Ich meine, ein Kompromiss ist natürlich, das muss man auch sagen, nicht immer was Schlechtes. Es kommt ja auf die Dinge auch an, die du übergehst, ne? Also klar, jetzt gerade beim Sex, da finde ich persönlich, sollte man keine Kompromisse eingehen, weil das, ja, das ist einfach etwas, das, ja, du hast Sex ja auch irgendwo für dich, ne? Und wenn man da Grenzen übergeht, das hat dann ja auch oft oder hat schnell auch was mit Schmerzen oder Ähnlichem zu tun. Und von daher, nö, da bin ich nicht kompromissbereit, sage ich jetzt mal. Aber jetzt, wenn man jetzt auf Alltagssituationen, wenn man es darauf runterbricht, ja gut, da gibt es bestimmt auch Momente, wo man sagt, so, ja, okay, ist jetzt nicht 100% mein Fall, aber ich breche mir jetzt keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das trotzdem mache, ne? Also da.
Ich finde es auch da einen guten, nochmal gut nochmal drauf zu gucken, da würde ich, glaube ich, fast sogar auch einen Unterschied machen zwischen einvernehmlich und Konsens und Kompromiss. Mhm. Zu sagen, zum Beispiel, ich glaube, dass man zum Beispiel einvernehmlich auch einen Kompromiss schließen kann. Weißt du, zu sagen, ich sehe dahin, ich bin mir meiner Bedürfnisse bewusst, ich erkenne, dass ich in dem Moment eigentlich das und das brauche und vielleicht habe ich aber auch andere Gründe, mich zum Beispiel auf so einen Kompromiss einzulassen, weil oft ist eben dieses Diagramm ja nicht so zweidimensional in unserem Leben, sondern es gibt dann irgendwie noch so andere Bedürfnisse, wie zum Beispiel Friedlichkeit. Ja? Ja. Und wenn ich Friedlichkeit habe in Beziehung als Bedürfnis, dann werde ich nicht alle meine Sachen so durchsetzen, ja? Sondern da geht es halt auch darum, vielleicht auch auf was zu verzichten, mich ein Stück zurückzunehmen, um auch dir mehr Platz zu lassen oder eben auch mal was mitzumachen, weil ich weiß, dass du das willst. Aber ich glaube, da fände ich spannend zu sagen, okay, das ist so lange cool, wie es einvernehmlich ist. Also einvernehmlich mit mir, das fand ich vorhin voll toll, dass du so auf dich selbst dann auch guckst und sagst so, hä, was mache ich eigentlich nicht sogar schon Kompromiss, einen faulen Kompromiss mit mir selber, wenn ich zum Beispiel mir nicht klar wird, will ich zum Beispiel ganz explizit monogam leben oder mache ich das einfach so, weil alle das machen? Oder gehe ich eben sogar einen Kompromiss auch mit dir ein? Aber eben, da finde ich spannend, die Frage eher, ist es einvernehmlich? Also ist es eine bewusst und auch eine selbstbewusste quasi Entscheidung im Sinne von, ist mir das selber auch bewusst, was ich da auch zusage? Also das finde ich ganz spannend, das nochmal so aufzudröseln.
Nee, total, da hast du recht, ne? Also Schwarz-Weiß-Denken, klar, darin soll es auch nicht irgendwie enden. Ich glaube, da geht es dann auch um Balance. Ne? Also wenn ich zum Beispiel meinem Partner oder meiner Partnerin eine gewisse Zeit lang irgendwie was zugestehe, eben um den Frieden zu wahren oder weil ich einfach merke, das ist der Person unglaublich wichtig, das ist ja völlig in Ordnung. Ne? Nur dann sollte da halt auch irgendwann was zurückkommen oder dann macht man es halt auch mal in die andere Richtung. Ne? Also da muss dann auch jeder Mensch für sich einfach selber abwägen, wie weit er da ist zu gehen oder sich zu verbiegen. Ne? Also es kommt ja auch immer ganz klar aufs Thema an, nur gut, aus persönlicher Erfahrung gesprochen, ich bin einfach jemand, der auch gerne seine Bedürfnisse und Interessen irgendwie durchsetzt und ich mache das auch gerne eine Zeit lang, halte ich mich zurück, aber nur, wenn ich weiß, ich kriege dafür dann auch irgendwie wieder was zurück, weil ansonsten hat das für mich auch eine leicht toxische Dynamik, wenn sich einer immer verbiegt um des Friedens willen.
Das ist ja, glaube ich, auch das Stichwort, zum einen sich selbst gut kennen, ja, also selber sich seiner bewusst zu sein und auch so tiefer getaucht zu sein, ob mit Hilfe oder alleine, was brauche ich eigentlich überhaupt? Mhm. Das glaube ich auch, das ist voll schwierig auch für Menschen überhaupt, das so gut zu formulieren oft. Und bei der Frage, was brauchst du, sind viele dann auch eher stumm oder sagen irgendwas, aber es ist dann mehr eine Strategie und gar nicht so ein Bedürfnis. Ja? Das Zweite ist, dass man das eben auch zum Ausdruck bringt und auch sich selber klar wird, selbstbestimmt auch handeln. Also dann auch weiß, wofür mache ich das? Wie du jetzt sagst, ich habe zum Beispiel Langfristperspektive, gehe jetzt was ein und weiß, ich kriege später dann aber was für. Ja? Oder ich habe noch ein anderes Bedürfnis, was auch da ist, wie mein Beispiel gerade, ich will halt auch friedlich sein, deswegen muss ich jetzt in der Sache mit dir nicht so hart kämpfen, weil ich will eher auch einen friedlichen Umgang. Aber das eben genau wie du sagst, wichtig ist, mit sich selber da rauszufinden, wo ist denn da auch eine eigene Grenze und wo bin ich da vielleicht auch zu sehr über was drüber gegangen in mir. Und das eben zu kommunizieren, ne? Das glaube ich ist auch gerade bei deinem Thema da so wichtig, dass man das rausfindet, was ist das bei mir?
Total. Und dafür waren diese 5 Jahre Single-Sein auf jeden Fall ganz praktisch. Also ich war natürlich nicht 5 Jahre durchweg allein, ne? So, das ist, wäre jetzt auch Quatsch, das zu behaupten. Ich meine, jeder, der mein Buch gelesen hat oder jede... weiß, dass es nicht so war. Das war halt eben auch eine Zeit, wo ich viel rumexperimentiert habe, ne? Wo ich zum Beispiel dann auch mal als Einhorn, also als Dritte zu einer bereits bestehenden Beziehung dazugestoßen bin, ne? Oder dann alles Mögliche von Freundschaft plus Situationship, Affäre, nenn's wie du willst. Da gibt's ja mittlerweile unglaublich viele Konstrukte. Also einfach mal alles Mögliche ausprobiert habe, ne? Um dann halt auch zu gucken, so okay, ne, was ist irgendwie mein Ding, ne? Wo habe ich irgendwie Bock, noch mehr reinzugehen? Oder wo merke ich ganz klar, so boah, da sind einfach meine Grenzen, warum auch immer, ne? Und ja, deswegen, das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Viel gelitten, aber auch sehr viel gelacht. Ja.
Aber du hast eben auch schon das Thema Sex und Nein sagen und auch sozusagen auf die eigenen Grenzen achten angesprochen. Also das eine ist, ja, wie setzen wir die Grenzen so in Beziehung überhaupt, aber eben auch so im Bett. Und da merke ich auch, dass so Nein sagen ja auch nicht so richtig gelernt ist. Ja? Also mir begegnen immer wieder Menschen auch in dem Paartherapie-Kontext, die Sex geben, weil sie denken, sie müssten das. Ja? Und auch so in alten Ehedefinitionen wird Sex mit aufgeführt oder auch so das Scheitern einer Ehe manifestiert, wenn sich einer dem Akt verweigert. Das ist ja alles auch noch gar nicht so lange her und vielleicht auch gar nicht sozusagen, vielleicht gibt es das auch noch viel, auch jetzt noch. Also es hat gar nicht so viel nur mit Geschichte zu tun. Und da finde ich auch so spannend, findest du das auch? Also das auch so Nein sagen, das eine ist ja sich selber klar werden, was will ich, aber eben auch so Nein sagen, Grenzen setzen gegenüber anderen Personen. Warum haben wir das nicht so gelernt? Also warum fehlt das so doll und vielleicht auch besonders auch bei Frauen?
Ja gut, da der gleiche Schuldige wie immer, das Patriarchat. Ne? So, das ist einfach nach wie vor das Ding. Wir dürfen nicht vergessen, nicht jeder oder jede von uns ist in einer Polyfamilie aufgewachsen, ne? Oder irgendwie ohne konservative Rollenbilder, die einfach nach wie vor super präsent sind. Ne? Also ich meine, das ist jetzt aus der Berlin-Bubble, ist das immer so ein bisschen sehr einfach gesprochen, aber ich merke es ja auch, wenn ich irgendwie in die Heimat fahre oder in andere Städte fahre, da dominieren einfach noch ganz krasse Frauen- und Männerbilder und dementsprechend auch, ja, Eigenschaften, die damit einhergehen, ne? Und ich meine, ich habe es, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, gerade in den ersten Kapiteln recht viel, so, ich habe das zu Hause zum Beispiel auch noch so mitgekriegt, eine ganz klassische Rollenverteilung, ne? So, meine Eltern sind verheiratet, mein Vater bringt das Geld zu Hause, meine Mutter ist Hausfrau und Mutter und da wird halt auch ganz viel immer mit so, ja, mit so Floskeln oder Phrasen um sich geschmissen, weil die einfach weiterhin selbstverständlich sind. So dieses, Frauen haben sich zusammenzureißen, die soll sich mal nicht so anstellen, ne? Die kann sich ja ruhig mal ein bisschen schicker anziehen. Wieso geht die denn so raus, ne? Und ach krass, die kann ja gar nicht irgendwie kochen, so ihr armer Mann. Und der muss das dann essen, ne? Also das sind halt einfach Dinge, wo man sich, also wenn ich lange in Berlin bin, dann denke ich immer, das sind so irgendwelche Überbleibsel, die noch in irgendwelchen Comedies verarbeitet werden. Nein, das ist aber nicht so, ne? Und ich meine, Stichwort toxische Männlichkeitsbilder, die sind aktuell wieder extrem auf dem Vormarsch. Ne? Also gerade wenn wir irgendwie in politische Kontexte gucken oder auf TikTok, dann sind die halt einfach super präsent. Und das macht natürlich extrem viel aus, weil ganz ehrlich, wie soll ich beim Sex in so einem intimen Moment für mich einstehen, wenn ich das nicht mal im Alltag gelernt habe? Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt aus meiner Perspektive gesprochen als Frau im Alltag immer wieder das Gefühl habe, ich müsste eigentlich nachgeben und fürsorglich sein und mich ruhig verhalten und freundlich und nett und angepasst, dann bin ich ja nicht auf einmal im Bett irgendwie diejenige,
Hardlinerin,
die Hardlinerin, die da irgendwie raushaut, so nein, das will ich nicht und das will ich. Ne? Weil, nee, so funktioniert das nicht. Und von daher glaube ich, dass das schon noch ein längerer Weg ist, ne? Weil wenn wir Männer wehrhaft erziehen, dann müssen wir Frauen auch wehrhaft erziehen, damit sie eben für sich einstehen können. Aber so wie es einfach bis dato noch im Großteil Deutschlands, würde ich mal behaupten, Usus ist, funktioniert das einfach nicht. Das, ja.
In deinem Buch sprichst du auch darüber, wie man so einen gesunden Konsens erreicht, ja, ohne die eigenen Bedürfnisse so zu vernachlässigen. Hast du denn so praktische Tipps auch, wie Paare das in ihrer Beziehung umsetzen können? Also der eine Fokus war gerade auf, auch im Alltag wirklich einen Raum zu schaffen, sich mehr zu hören, mehr zu sehen, aber auch mehr auch Ja zum Nein zu ermöglichen. Ja. Was hast du noch Ideen, wie Paare das auch mehr in ihrem Beziehungsleben leben können, dass sie Konsens oder so Einvernehmlichkeit mehr in ihrem Alltag haben?
Ja, also eine Sache, die hattest du schon zu Beginn angesprochen. Ich bin ja auch ein Riesenfan von gewaltfreier Kommunikation. Ne? Also, dass man wirklich übt, aus der Ich-Perspektive heraus zu kommunizieren. Ne? Also anstatt, dass man irgendwie zu seinem Partner oder seiner Partnerin sagt, du bist schuld, dass ich mich so fühle, ne? Dann, dass man halt sagt, so, ey, ich fühle mich so und so und ich habe das Gefühl, wenn wir was ändern würden, ne, dann könnte das vielleicht, dann würde es mir besser gehen. Ne? Also dass man sich halt, genau, dass man mehr darauf achtet, wirklich ganz klar zu gucken, was ist eigentlich gerade in mir los, was brauche ich, was kann mein Partner oder meine Partnerin dafür tun, vielleicht ist es aber auch mein eigenes Ding, ne? Und was ich, wo ich ein Riesenfan von bin, das machen auch einige befreundete Pärchen von mir mittlerweile echt regelmäßig, dass man sich irgendwie wie so ein, ja, wie so ein Termin in der Woche oder alle zwei Wochen macht und das ist einfach der Termin zum Einchecken, wo man sich einfach mal zusammen hinsetzt, ne, und dann einfach auch so Dinge reflektiert, die vielleicht manchmal im Alltagsstress untergehen. Ne? Weil ich höre zum Beispiel auch immer wieder von Paaren, die beispielsweise lange keinen Sex mehr hatten, weil sie einfach beide so voll mit irgendwelchen ungelösten Konflikten sind, ne, die zum Beispiel, ja, was weiß ich, dann ist man mal im Alltag schlecht drauf, ein bisschen ruppig und drückt seinem Partner oder seiner Partnerin einen blöden Spruch oder so, ne? Oder macht irgendwas, wo man jetzt nicht irgendwie genau reflektiert hat, ist, war das eigentlich für ihn oder sie in Ordnung? Und sowas geht ja auch schnell mal unter, ne? Und das sammelt sich dann und wirkt sich dann letztlich auf die Lust aus. Also, dass man dann, ja, vielleicht einfach nicht mehr so eine krasse Anziehung empfindet, weil man eigentlich merkt so, boah, hier sind so viele Elefanten im Raum, ne? Die müssen erstmal weg. Und dass man dann sich aber bewusst, ja, wie so einen Termin macht zum Einchecken und dass man dann halt wirklich ganz sachlich darüber redet, ne, so, also sachlich einfach dahingehend, ich meine, gut, da ist auch wieder jeder Mensch anders, ich selber bin sehr impulsiv, ich weiß, ich brauche meinen Raum vorher, dass ich das einmal für mich selber irgendwie durchgehe, ne, mir vielleicht auch, wenn es hilft, Stichpunkte mache oder so oder mir schon Formulierungen irgendwie zurechtlege, ne, und dann halt mit ja, der Person halt ins Gespräch gehe und nicht wirklich so komplett aus dem Affekt heraus, weil wenn es zu emotional wird, ja gut, dann steht man am Ende, wenn man Pech hat, auch wieder vor verschlossenen Türen und die Elefanten sind immer noch da. Also ja, ganz großer Tipp, Kommunikation, also wirklich kommunizieren miteinander üben, ne, weil das unterschätzen wir einfach, was das ausmacht.
Ich habe so eine Einstiegsfrage, die ich immer Paaren stelle, wenn die zu mir in die Paartherapie kommen, an jeder Stunde, die wir uns sehen, auch in den Gruppencalls, die ich moderiere. Das ist die Frage, wie geht's mir und wie geht's mir mit dir? Und das finde ich so voll die gute Eincheckfrage, weil ich auch dafür natürlich Raum lassen muss, dass ich selber oder mir Raum nehmen muss, erst bei ihr rauszufinden, verdammt, wie geht's mir denn überhaupt? Was sind denn da meine Elefanten gerade? Wo war denn eine Tür zu? Was habe ich eigentlich? Was brauche ich? Was ist denn mit mir überhaupt? Und dann auch Platz zu lassen, dass die andere Person sich von sich aus das sagt und auch, dass ich sagen kann, wie geht's mir denn mit dir? Weil das halt auch voll oft, das schreit man sich vielleicht manchmal so an, ja, wie man sich da so findet, aber das in so einem Check-in zu nutzen und zu sagen, mit dir geht's mir gerade so und so, finde ich so wertvoll und es braucht halt auch super viel Selbststeuerung, auch das zu hören zu können. Ne? Also wirklich da bleiben und wirklich vielleicht auch sogar mit diesem aktiven Zuhören das wiederholen und sagen, ah, also mit dir geht's, mit mir geht's dir gerade nicht so gut, weil du hast das und das und das vermisst. Ja, das braucht halt voll auch so ein gutes, stabiles Selbst, ja, um das auch gut aushalten zu können. Das ist uns ja nicht allen gut mitgegeben, aber ich kann nur sagen, das kann man lernen. Und man kann lernen, auch so ein Check-in, wenn der sich nicht von selbst ergibt, wirklich so nach und nach auch gemeinsam herzustellen und das so miteinander zu üben. Das finde ich auch super wichtig.
Total. Oder sich auch einfach rückzuversichern. Ne? So, habe ich das gerade richtig verstanden? Ne? Wie wolltest du mir sagen, das? Ne? Das ist auch immer besser, als irgendwie direkt loszuschreien oder so, weil man irgendwie glaubt, man hätte es richtig verstanden. Also das habe ich zum Beispiel auch gelernt. Ne? Sich wirklich rückversichern, so, okay, ich höre dich, aber wolltest du mir gerade das und das damit sagen? Allein sowas, das macht schon viel aus.
Ich glaube, eine der drei größten Punkte, an denen Beziehungen scheitern, ist auch so das Interpretieren statt Nachfragen. Und ja, ich glaube, dass das auch bei dem Thema Einvernehmlichkeit natürlich voll die zentrale Rolle hat. Weil woher soll ich wissen, was dein Stopp ist? Ja? Wenn ich so meine Vorwegannahme habe, meine Erwartungen über dich oder meine Erfahrung mit dir, selbst das, ja, von viermal Ja heißt ja nicht fünfmal ist auch Ja. Sondern da wirklich in so einen echten Austausch zu gehen und, wie du sagst, sich da so abzustimmen und überprüfen, ob das, was du mir sagst, auch das ist, was bei mir ankommt. Ich glaube, das ist super zentral.
Das ist super zentral, genau. Und da können wir eine schöne Brücke, wenn du Lust hast, zum Online-Dating schlagen, weil da ist mir das nämlich echt bewusst geworden. Ne? Ich habe ja längere Zeit auch eine Kolumne über das Online-Dating geschrieben, weil, gut, wie gesagt, 5 Jahre Single, dann war auch noch Corona, neue Stadt. Ne? Also ich habe nicht nur Liebschaften über OkCupid etc. kennengelernt, sondern auch im Endeffekt gute FreundInnen. Ne? Also dementsprechend einfach sehr viel, was ich damit sagen will, Begegnungen, die quasi online begonnen haben, ne? Erlebt. Und halt auch gerade Begriffe, die einfach mittlerweile super viel genutzt werden, ne? Und aber teilweise auch in falschen Zusammenhängen. Und viele Menschen übernehmen das dann oder hinterfragen das gar nicht. Ne? Und dadurch entstehen dann aber auch schon, ja, sage ich mal, so Konfliktherde im Vorhinein. Ne? So ein Beispiel, ich habe zum Beispiel mal einen Menschen gedatet, der hatte mal sehr abfällig über Vanilla gesprochen. Ne? Also er selber war bisexuell und nicht monogam, ne? Und hat dann immer so gesprochen, so, ach, ja, Hauptsache nicht Vanilla, das sind ja alles voll die Vanilla-Menschen, immer so ganz, ganz abfällig. Und das hat mich irgendwie schon so ein bisschen gestört, ne, weil ich so dachte, boah, also erstens finde ich es allgemein nicht cool, wenn man Begriffe so abwertend benutzt, ne, weil nur weil das jetzt irgendwie nicht das eigene Interesse ist, heißt ja nicht, dass es per se schlecht ist.
Bitte erklär kurz Vanilla.
Genau, so Vanilla einfach dahingehend, das sind Menschen, die nicht kinky sind, also die sich jetzt nicht irgendwie auf die Fahne schreiben, so boah, ich habe jetzt Lust.
Die so langweiligen Blümchensex haben oder was?
Ja, aber guck mal, genau, da fängt es mich schon an, das ist das Ding. Ne? Also Vanilla heißt einfach dahingehend, da gehört letztlich Oralverkehr zu, da gehört Sex halt in, sag ich mal, den Standardpositionen zu, in manchen Definitionen gehört sogar Analverkehr mit dazu, ne? und Slow Sex, dafür wird es auch sehr viel benutzt. Mhm. Also so halt ein bisschen das Gegenteil zu, ich hänge am Wochenende gerne im Keller am Andreaskreuz. Ne? Ja, genau, ne? Eben, aber das wird dann halt auch schnell von ihm so benutzt nach dem Motto, boah, die Menschen, die das machen, boah, die sind ja super langweilig, ne, so, und er ist ja nicht so. Und dann dachte ich mir auch nur so, boah, ganz ehrlich, also gerade irgendwie Oralverkehr oder sonst, was ist denn daran langweilig, ne, so das, und von daher, das ist dann zum Beispiel etwas, wo mir das erste Mal aufgefallen ist, mal vielleicht so ein bisschen mehr auch über die Begrifflichkeiten klar werden, genauso wie Poly. Du willst gar nicht wissen, wie viele Menschen ich getroffen habe, die sich einfach Poly in die Bio geklatscht haben, ne? Weil sie damit automatisch polysexuell meinten. Ne? Also dass sie wollten einfach nur viele SexualpartnerInnen haben. Und als ich dann irgendwann mal angesprochen habe, so ey, du weißt schon, wenn du einfach nur Poly da stehen hast, in Abgrenzung zu Mono, dann heißt das für mich zum Beispiel auf den ersten Blick Polyamor. Und dann wären wir halt einfach bei einem Beziehungsmodell, das heißt mehrere gleichwertige Beziehungen führen, ne? Wo eben auch nicht die Liebe exklusiv ist. Und das ist was ganz anderes als polysexuell. Also polysexuell, das ist einfach, ich bin Single, hab Bock, mich auszutoben, ne? So ungefähr. Und allein da so viele Missverständnisse einfach gehabt und erlebt, ne? Und da ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, dass man vielleicht, wenn man sich kennenlernt oder ein Match hat, weil viele auch immer nach so einem Icebreaker oder sonst was fragen, ja, man könnte zum Beispiel mal so die gemeinsamen Definitionen von diesen Begriffen abklappern. Das würde schon viel Frust im Nachhinein auf jeden Fall sparen.
Ich habe neulich mit Dingso gesprochen, den kennst du auch, Dimi, der uns viel über seine Online-Dating- Erfahrungen erzählt hat und vor allem eben auch, dafür steht ja auch sogar Begriffe im Internet viel zu erklären, also für den wäre das bestimmt auch ein guter Tipp für den Einstieg, lass mal erst mal Begriffe klären. Warum findest du denn oder welche Besonderheiten zum Thema Konsens hast du denn im Online-Dating für Frauen oder auch so weiblich gelesene Personen entdeckt? Ist das nochmal anders, weil er hat natürlich viel so aus so einer queeren, aber eben auch männlichen Perspektive gesprochen. Hast du den Eindruck, das ist nochmal Konsens oder auch Einvernehmlichkeit für Frauen oder weiblich gelesene diese Person wichtig oder wichtiger sogar als für Männer?
Ja, das würde ich eigentlich sagen, dass es nur dahingehend wichtig ist, weil wenn ich mich so auf das Feedback beziehe, was ich eben gerade von weiblichen LeserInnen oder HörerInnen bekomme, dann einfach Stichwort Sicherheit, ne? Also das ist eigentlich so ein Aspekt, dass es sich schon irgendwie, ja, lohnt, gewisse Dinge vielleicht zweimal zu hinterfragen oder halt für das erste Treffen erstmal einen öffentlichen Ort zu wählen, ne? Oder vielleicht einem Bekannten oder einer Bekannten, die ja den Ort zuzuspielen, ne? Einfach so, ey, hier, einfach nur, damit du Bescheid weißt, ne? Ich meine, das ist jetzt, da redet niemand so gerne drüber im Kontext Online-Dating, weil es natürlich auch direkt wie so ein leichter Lustkiller klingt, aber gut, dafür muss man sich einfach die Zahlen angucken, was nun mal leider weiterhin ständig passiert, und von daher, ja, allein aus dem Aspekt heraus lohnt es sich schon. Ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht zu einem Profil, wo ich kein Gesicht sehe, nach zwei Wortwechseln so ungefähr ans andere Ende der Stadt zu den Menschen in die Wohnung fahren, ne? So, da, auch wenn er mir irgendwie versichert, ich bin kein böser Typ, jetzt komm doch einfach, das machen die anderen auch. So, ja, sich dann auch selbst davon nicht irgendwie dahingehend einschüchtern lassen. Weil das habe ich auch schon gehört, dass weiblich gelesene Menschen dann gesagt haben, ja, aber ich wollte ja jetzt auch nicht so spießig sein und so, also bin ich halt dahin. Nein. Wenn dein Bauchgefühl auch nur eine Sekunde irgendwie sagt, boah, möchte ich nicht so gerne, dann lass das. Es geht um deine Sicherheit und letztlich weißt du nicht, welche Person hinter diesem Profil steckt, ne? Dann lieber vielleicht auch mal vorher telefonieren oder so. Ich meine, Bumble bietet zum Beispiel auch Sprachnachrichten an, ne? Wo ich auch nochmal gemerkt habe, dass das echt was ausmacht, ne? Wenn man von den Menschen auch vorher einmal irgendwie so eine Stimme oder so gehört hat, ne? Und ja, also da wirklich absichern und erst los, wenn das Bauchgefühl sagt, okay, I'm in.
Und was würdest du sagen, was hat sozusagen Online-Dating zu dem Aspekt Einvernehmlichkeit oder Konsens dir im Buch zu bieten? Also was würdest du sagen, was ist da so das Besondere im Gegensatz vielleicht zu anderen Aspekten der Beziehung, die wir gerade schon angeguckt haben beim Thema Sex oder so? Was ist gerade so zu Beginn vielleicht auch, das ist ja auch oft ein Beginn von vielen Beziehungen, dieses Online-Dating, warum ist das gerade da auch schon so wichtig?
Gut, was ich persönlich auch mittlerweile als wichtiger empfinde, was mir früher ja nicht egal war, aber früher gehörte ich auch zu der Fraktion, die auf die Frage, was suchst du hier, gesagt hat, so, ach, alles kann, nichts muss, bin für alles offen. Ja, das hat aber auch genauso viele Enttäuschungen wie Überraschungen mit sich gebracht. Weil wenn du sagst, ich bin für alles offen, ja, dann gibt es halt eben auch nichts, was sozusagen nicht okay ist, ne? Und mittlerweile bin ich da schon einfach, ja, etwas expliziter, ne? Also, dass ich, wenn ich zum Beispiel Lust habe, eher wen kennenzulernen, weil ich Bock auf eine Beziehung habe oder wenigstens eine Verbindung, die über das Sexuelle hinausgeht, ne? Oder nicht nur auf sexuelle Abenteuer fokussiert ist, dann kommuniziere ich das auch, ne? Und dadurch habe ich zum Beispiel erlebt, dass dann auch direkt die Anzahl an Menschen, die ich sozusagen gematcht habe, die hat sich dann auch auf einmal halbiert, weil da war eben ein großer Teil bei, der einfach ganz klar gesagt hat, ah, okay, wow, also für mich war eigentlich eh nur Sex von Interesse. Und deswegen, also dass man ruhig, man darf da dann ruhig ein bisschen spießig sein oder wie das dann gerne tituliert wird oder seine Grenzen auch von vornherein so ein bisschen mehr kommunizieren, ne? Ich meine, man kann zum Beispiel auch schon vorher, wenn sich das Gespräch ergibt, ne, wenn die Dynamik das hergibt, auch über sexuelle Vorlieben oder so unterhalten, ne? Weil manchmal fällt einem das ja auch in dem Moment selbst irgendwie ein bisschen schwerer, ne? Und wenn man das dann vielleicht
schon mal vorher klärt.
Ja, so geschützt hinterm Handy-Display, ne? Weil ich habe zum Beispiel auch einige weiblich gelesene Personen erlebt, die mir erzählt haben, so, boah, auf einmal wurde ich gewürgt, ne? Zwar nicht besonders fest, aber trotzdem, das ist einfach was für mich, so, das löst bei mir Panik aus und in dem Moment war ich stocksteif und wusste überhaupt nicht mehr, wie soll ich jetzt meine Grenzen kommunizieren. Und das Gegenüber hat das nicht irgendwie böse gemeint, weil es für ihn oder sie dazugehört hat, ne? Also es muss jetzt gar nicht mal unbedingt eine männlich-weibliche Dynamik gewesen sein. Das ist gleichgeschlechtlich, kann das genauso passieren, ne? Aber dass man dann zum Beispiel auch direkt sagt, so, ey, das und das sind sehr empfindsame Stellen, ne? Da möchte ich irgendwie nicht so gerne berührt werden. Oder im Gegenteil, dass man auch direkt, wenn es zum Beispiel nur um sexuelle Abenteuer geht, auch ganz klar kommuniziert, ja, was denn zum Beispiel, ne? Also möchte ich gemeinsam eine Sexparty besuchen, möchte ich gemeinsam eine Praktik ausprobieren, die ich vielleicht vorher noch nicht ausprobiert habe, ne? So, dass da bietet die Plattform ja schon im Vorhinein so einen Space, sage ich mal, ne? Wenn man sich noch nicht gegenüber sitzt, wo sich manche vielleicht trauen, eher zu sagen, was sie wollen, weil eben quasi das Handy-Display noch so als Schutz in der Mitte ist.
Und was ich da auch höre, ist, dass es gut ist, eben schon zu verhandeln, sozusagen bevor man schon sich live sieht und eben auch schon Grenzen da auch abzustecken und auch selber klarer zu kommunizieren, was will ich und was will ich nicht. Und das ist auf jeden Fall deine Empfehlung, dass man da schon Zeit nutzt, wo man noch nicht so ganz in der Situation selbst ist und dann verhandeln muss, weil einem das ja vielleicht noch schwerer fällt, als so im Vorhinein schon mal abzustecken, dass man das nutzt, die Zeit, diese Kennenlernphase eigentlich eben schon nutzt, um so auszuhandeln.
Ja, genau, ne? Und ich meine, gut, das ist jetzt ein Berlin-spezifisches Ding, aber selber oft erlebt, oft von anderen gehört, da ist halt für einige hier auch, was ja cool ist, aber eher selbstverständlich ist, zum Beispiel offen zu leben, ne, was jetzt im Rest Deutschland vielleicht nicht unbedingt der Fall ist, sind mir da auch schon Situationen irgendwie widerfahren, ne, wo ich dann zum Beispiel zu einem Kennenlern-Date gegangen bin, ne, und vorher war nie irgendwie eine andere Person im Spiel. Es wurde immer nur quasi über ihn und mich gesprochen oder sie und mich und dann auf einmal bei dem Treffen kam raus, ach übrigens, ne, ich bin in einer offenen Beziehung und dann habe ich noch zwei Langzeitaffären, wo ich dann auch dachte, so, ey, das ist, ich gönn dir dein Glück, go for it, ne? Aber das hättest du vorher anmerken. Genau, ne, aber sag's einfach, weil ich persönlich bin gerade nicht auf dem, darauf aus. Und dann, bin ich ganz ehrlich, hätten wir uns das ja halt auch sparen können. Ne? So, dass es dann auch irgendwann kommt, vielleicht auch mit dem Alter, so mit Anfang 20 hätte ich vielleicht noch gesagt, ach egal, Hauptsache eine Erfahrung mehr. Nur jetzt bin ich ehrlich, liegt auch ein bisschen am vollen Arbeitsplan, denke ich mir dann auch so, ja, pff, die Zeit hätte ich dann halt in was oder wen anders investieren können. Ne? Also auch da, dass man einfach ehrlich ist.
Sag mal, du hast gesagt, du hast mit offenen Beziehungsmodellen abgeschlossen. Warum denn? Wie bist du da drauf gekommen jetzt?
Nee, also was heißt abgeschlossen? Ich habe gesagt, so aktuell ist das kommt es für mich nicht in Frage. Ne? Also ich bin allgemein kein Fan von nie und immer. Ne?
Für deswegen, immer, nie wieder. Ja. Okay, also genau, jetzt aktuell ist das nicht das, was du suchst quasi.
Nee, gar nicht. Ne? Also das in Köln habe ich, wie gesagt, selbst 3 Jahre in einer offenen Partnerschaft gelebt. Ne? Und das war super bereichernd und spannend und toll. Und ich habe mich in Beziehungskontext als auch so mich selbst auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt. Und ich bin meinem Partner auch unglaublich dankbar für das, was wir da erlebt haben, die Erfahrungen, die wir gemeinsam machen konnten und das Vertrauen, das wir uns entgegengebracht haben. Aber in den letzten 5 Jahren hier in Berlin, wo ich eben oft eher als Einhorn sozusagen dazugestoßen bin, das ist, ich sag's dir ganz ehrlich, immer in Stress ausgeartet. Ne? Das war immer unruhig, ne? Und im Endeffekt waren es aber auch oft die gleichen Themen, die sich bei allen Paaren wiederholt haben. Ne? Und ich habe mich dann ganz oft irgendwie in Rollen wiedergefunden, in denen ich auch eigentlich gar nicht sein wollte. Habe aber immer versucht, sehr viel Verständnis, ne, so allen Parteien entgegenzubringen. Ne? Weil A, ja, ist es auch irgendwo meine Arbeit. Ich spreche nun mal sehr viel über offene Beziehungskonzepte. Ne? Und dann auch vielleicht ein bisschen das Gefühl gehabt, das wird jetzt von mir auch irgendwo erwartet. Ne? Zur anderen Seite bin ich auch immer der festen Überzeugung, dass Menschen nur wachsen können, beziehungsweise, dass man nur gemeinsam wachsen kann, wenn man auch einen Raum dafür gibt. Ne? Also ist es schon auch ganz, ja, ganz gut, wenn man vielleicht eine Zeit lang dann auch einfach Verständnis hat und so diesen Weg sozusagen mitgeht. Aber am Ende des Tages war ich dann oft irgendwie die Vermittlerin für deren Beziehungsprobleme, ne? Oder habe mich dann selbst irgendwie in ein oder beide verliebt, was dann aber nicht irgendwie zurückgespielt wurde. Und dann habe ich sozusagen eine Doppeltrennung erlebt oder war dann halt die, die am Ende des Tages alleine nach Hause gegangen ist und nicht so happy war. Und hinzu kommen aber auch einfach noch private Umstände, ne? Weil einfach Selbstständigkeit, das ist schon wild genug, ne? Also Sicherheit ist da mal überhaupt nicht an erster Stelle. Und da habe ich einfach jetzt für mich so gemerkt, ich habe jetzt einfach nach diesen wilden 5 mit der Beziehung 8 Jahren einfach mal wieder richtig Bock, ne, mich auf einen Menschen zu konzentrieren, ne, so mit einem Menschen was aufzubauen. Und wer weiß, vielleicht ist es dann nach ein paar Jahren, dass wir irgendwie sagen, so, boah, okay, jetzt haben wir uns genug aneinander ausgetobt, jetzt wollen wir irgendwie die Beziehung öffnen. Ne? Deswegen sagte ich gerade, also nicht per se damit abgeschlossen, aber meine aktuelle Bedürfnislage sagt einfach ganz klar:
Eins.
Nee. Ja, eins, genau.
Und ich habe ja immer eine Frage, die ich all meinen Podcast-Gästinnen stelle, ist, welchen Tipp würdest du denn deinem früheren Beziehungs-Ich geben?
Ja, das kann ich eigentlich ganz leicht beantworten. Also ich war selber früher ein Mensch, der sich auch oft verbogen hat in Beziehungen, weil ich eben dachte, ich müsste das machen, um liebenswert zu sein. Ne? Oder ja, dass ich die Beziehung quasi eher gefährde, wenn ich zu sehr auf meinem Recht beharre oder meine Bedürfnisse kommuniziere. Und deswegen würde ich meinem früheren Beziehungs-Ich jetzt sagen, ey, du bist okay, so wie du bist, deine Bedürfnisse sind valide und wenn das Gegenüber da partout nicht mit klarkommt, dann ist er oder sie es vielleicht einfach nicht und das ist okay.
Und ich habe noch eine Frage, das fand ich irgendwie auch so spannend. Ich habe einen Satz von dir gelesen, der auch so mit deinem früheren Ich zu tun hat, nämlich hast du gesagt, wir können erst frei lieben, wenn wir aufhören, unsere Eltern zu daten. Total cool, ja? So die Variante von, oh Gott, ich suche mir eigentlich immer wieder dieselben Typen aus, die ich nämlich kenne und auch die Beziehungsmuster, ja, die ich kenne. Magst du da nochmal was zu sagen? Wie kommst du auf den Satz? Was war so deine Erfahrung?
Ja, das hast du eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Genau, also wenn wir eigentlich immer wieder so die Dynamiken spiegeln, ne, die wir quasi zu Hause erlernt haben, deswegen so der O-Ton ist quasi, wir können erst glückliche Beziehungen führen, wenn wir aufhören, unsere Eltern zu daten. Und ja, mir ist eben oft aufgefallen, dass ich gerade in meinen ersten Beziehungserfahrungen, die durchweg heterosexuelle Beziehungserfahrungen waren, so, eigentlich ganz oft so, ja, das Beziehungsvorbild meiner Eltern gespiegelt habe. Ne? Also an für sich bin ich ein Mensch, der eigentlich schon ganz gut sagen kann, was er will. Ne? Aber in Beziehung war ich dann auf einmal, ja, habe ich halt mich so in meiner Mutter wiedererkannt. Also zumindest so, wie ich meine Mutter und meinen Vater vor mir wahrgenommen habe. Ich meine, was die im Endeffekt hinter verschlossenen Türen ausgehandelt haben, das weiß ich ja auch nicht zu 100%. Ne? Aber das, was ich mitgekriegt habe, so dieses, okay, ne, so wenn es so quasi Papa trifft am Ende des Tages die Entscheidung, ne, so der ist der Herr im Haus. Und das ist, ja, jetzt, ne, ganz klassisch konservativ runtergebrochen. Und da habe ich mich selber auch dann bei erwischt in Beziehungen, ne, dass zum Beispiel, sobald dann irgendwie ein Ex-Partner ein bisschen lauter geworden ist oder ein bisschen dominanter und bestimmender, dass ich dann auch direkt so eingeschüchtert war und so, ah, okay, alles klar, dann ist das so, ne, dann füge ich mich. Und ja, das hat mich jetzt nicht zwangsläufig irgendwie glücklicher gemacht, ne? Und da musste ich mich dann auch erstmal von befreien. Und da war auf jeden Fall gerade das gleichgeschlechtliche Dating oder auch die gleichgeschlechtlichen Beziehungserfahrungen, wo es auf einmal nicht mehr diese patriarchalen Hierarchien gab, sage ich jetzt mal. Also in dem Moment, wo die weg waren, da konnte ich dann mich auch nochmal selbst ganz anders, also mich wirklich mein eigenes Ich in einer Beziehung erleben. Und ja, das hat mich eben zu dem Satz geführt. Und ich behaupte mal, ja, dass das eigentlich sehr vielen Menschen so geht, weil ansonsten würden viele Menschen nicht immer wieder die gleichen negativen Beziehungserfahrungen machen und dann irgendwann beim Therapeuten sitzen und das quasi aufdröseln und merken, ach krass, wow, das ist jedes Mal eine selbsterfüllende Prophezeiung gewesen. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Das weiß
ja, und jeder geht dann wieder in das, was er kennt. Also und das ist ja irgendwie so mehr, genau, diese Komfortzone, die du vorhin schon genannt hast. Ja, ich bleibe einfach da, wo ich mich auskenne, wo ich weiß, was da mich zu erwarten hat, wo ich meine Rolle kenne. Und ich glaube auch so dieses wirklich da frei werden und sagen, ich will was für mich in meinem Leben, was mich auch unique macht und was mich irgendwie einzigartig macht oder was mich auch so frei sein lässt und mich glücklich sein lässt. Ich glaube auch, da zu gucken, wie kann ich da für mich, also welchen Prozess muss ich machen, um es rauszufinden, was ist das denn? Mhm. Und wenn ich dann merke, ich will auch gerne, keine Ahnung, dominiert werden oder ich will gerne auch irgendwie so die ruhigere Rolle haben oder ich will immer Vanilla Sex, war doch immer, ich habe jetzt viel gelernt heute, dann kann ich doch auch für mich das so entscheiden. Wichtig finde ich ja nur, dass du halt diesen Prozess machst und sagst so, ich krieg das halt raus. Oder auch was in einer Therapie, die ich hatte, fand ich auch so cool zu sagen, etwas zu machen, obwohl meine Eltern das auch wollten und nicht immer so dagegen. Ja.
Total, das ist eben auch das Ding. Ne? Also ich behaupte auch mal, dass ich lange Zeit einfach nur gegen das Vorbild meiner Eltern rebelliert habe, was mir eben jetzt auch nach und nach bewusst wird. Ne? Also gerade Stichwort Sicherheitsaspekt, ne? Dadurch, dass ich halt diese extreme Sicherheit auch zu Hause vorgelebt bekommen habe, war das für mich, sage ich dir ehrlich, mit Anfang 20 der absolute Abturn. Ne? Dass ich mir dachte so, boah, was? Ich will alles, aber nicht das. Und jetzt mit Mitte 30 merke ich halt so, ey, das ist schon auch echt geil, weil aus so einer gewissen Sicherheit und Geborgenheit kann ja auch wieder Neues entstehen. Und das kann dir ja auch, ja, eben ganz viel Sicherheit geben, dabei neue Dinge auszuprobieren. Ne?
Das habe ich damals auch, als ich diese Maslow'sche Bedürfnispyramide gelernt habe, noch lange bevor ich die von der gewaltfreien Kommunikation kennengelernt habe. von Rosenberg, gab es ja da auch so wie so eine Hierarchie, ne? Und ich dachte auch so, das war so eine Zeit nach dem Studium, als so alles möglich ist. Ne? So, du warst so fertig mit dem Studium, ja. Kulturwissenschaften habe ich studiert, das war eh klar, das sind alle Berufe und keine. Und dann war klar, ja, okay, ich muss aber erstmal die Basissicherheit schaffen. Vorher brauche ich nicht anfangen, irgendwelche lustigen Ideen für Selbstständigkeit zu entwickeln, wenn nicht erstmal die Basis gegeben ist. Ja? Also wirklich da auch immer zu gucken, an welchem Punkt in meinem Leben bin ich gerade, was brauche ich eigentlich, ja, was will ich eigentlich für mich da auch? Und dann eben auch zu lernen, was ist so meins, ja? Und ich glaube auch, das ist so ein wichtiger Prozess, den wir gehen dürfen, über den man muss den auch nicht gehen, aber ich finde so diese Einladung dazu rauszufinden, was ist meins, was brauche ich, was ist für mich gut, das ist ja auch voll der wichtige Grund, voll die wichtige Grundlage für deinen Konsens-Thema, dass man sagt, so das, was brauche ich eigentlich, und das dann auch noch aussprechen zu können und sich das zu gönnen und zu trauen und so Mut zu haben, zu sagen, das will ich, ja? Das finde ich irgendwie voll schön. Ich habe einen schönen Satz von meiner Freundin Monja, erst das Nein macht das Ja so wunderschön, den habe ich neulich bei Dimi auch schon gesagt. Und das heißt nämlich auch, ja, ich muss halt nicht zu einem Ja sagen, ich muss nicht ein toller Kompromissmensch sein und irgendwie alles machen, was du willst, sondern ich kann Nein sagen und ich kann dadurch auch wieder mehr Freude an dem Ja haben, was dann eben nämlich übrig bleibt, das, wofür wir uns beide entscheiden, das, was wir so einvernehmlich gefunden haben.
Ja. Ein sehr schöner Satz.
Nadine, ich finde voll cool, von dir zu hören heute. Ich will auf jeden Fall noch eine letzte Frage dir stellen. Was ist denn dein nächstes Buch? Welches Thema steht an? Was denkst du? Was ist jetzt dran?
Ja, aktuell muss ich tatsächlich erstmal gesund werden, da meine Hände aufgegeben haben zuletzt. Stichwort Karpaltunnelsyndrom. Ja, es gab tatsächlich auch schon eine Buchidee, die ich aber noch mal ein bisschen umarbeiten muss. Und ja, da werde ich aber nicht allzu viel zu sagen, weil da muss man ja auch immer vorsichtig sein, wenn man so eine Sache anteast. Aber ja, so vielleicht als ganz kleiner Teaser, das, was gerade in der Gesellschaft passiert, Stichwort Entfremdung. Ja, das ist meiner Meinung nach etwas, wo es sich lohnt, mehr drauf einzugehen, um zu gucken, ja, wie wir dem entgegenwirken können. Aber was genau daraus wird,
lassen wir mal als Cliffhanger. Genau. Lade ich dich dann wieder ein, wenn wir, oder vielleicht auch zwischendurch nochmal, wenn wir uns begegnen, nochmal zu sprechen. Danke für alles, was du heute geteilt hast und dein Engagement an der Stelle, wie sozusagen, wie man glücklichere Beziehungen führen kann und wie man selbst auch dazu, wie man dazu findet, eigentlich auch so, dass man selber ein erfülltes Leben hat, in dem man nämlich darauf achtet, was will ich selber und was brauche ich selber, und da Anregungen gibst. Das finde ich total toll und wertvoll. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute das mit uns geteilt hast, und dann für dich und deine Gesundheit erstmal vor allem viel Gutes, und dass du genug Energie hast, um weitere Projekte auch mit vollem Herzen anzugehen.
Ich danke dir für die Genesungswünsche als auch für den schönen Austausch und die Plattform.
Sehr cool. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und auf bald.
Auch für dich. Ciao.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr von Anna hören möchtet, dann abonniert den Kanal und folgt ihr auf Social Media.